Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Hyperautomation. Und mein heutiger Gast ist Head of Hyperautomation bei der bekannten App Bitpanda. Hallo und herzlich willkommen, Andreas Schmelzer.
Servus, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich da sein darf und auch mal aktiv Teil in deiner Podcast- bzw. Videoreihe.
Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Und bevor wir da wirklich gleich in diese Thematik eintauchen, gib uns doch mal einen Überblick. Head of Hyperautomation, was steht da quasi täglich bei dir auf der Agenda?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich kenne nämlich den typischen Tag bei dem Thema Prozessautomatisierung noch nicht. Grundsätzlich ist immer das Thema, wie kann man Prozesse smart automatisieren und wirklich die Leute dort freispielen, wo es irgendwie geht. Und dass man wirklich nur in den ganzen Business-Prozessen dort Mitarbeiter drinnen sitzen hat und vor allem in den Prozessen beteiligt, wo sie auch einen Mehrwert haben. Der Mehrwert ist in der Regel nicht gegeben beim reinen Copy und Paste und nur schauen, dass ich die richtigen Informationen zur richtigen Zeit habe. Da geht es von der Analyse über Identifikation bis zur Umsetzung und Betrieb, ja, vom bis jeden Tag entsprechend spannend zu in den verschiedenen Fachbereichen.
Und jetzt ist es schon ein paar Mal eben gefallen, logischerweise, weil es ist ja auch die Überschrift von der heutigen Folge, Hyperautomation. Jetzt gibt es Personen, die sagen vielleicht, ja, wir machen eh schon Prozessautomatisierung. Deswegen lass uns mal diese Begriffe genau trennen. Das heißt, auf der einen Seite schauen wir uns mal an, was ist überhaupt Hyperautomation? Und auf der anderen Seite, was ist überhaupt Prozessautomatisierung? Und wo ist da die genaue Abgrenzung?
Also grundsätzlich Prozessautomatisieren heißt ja eigentlich nur, dass ich einen Ablauf habe und den möchte ich so gut wie möglich selbstständig erledigt haben. Das heißt jetzt auch nicht, dass das sauber gesteuert ist, orchestriert, dass das in irgendeinem anderen Zusammenhang ist. Und das ist aus meiner Sicht der Unterschied zu Hyperautomation, obwohl ich den Terminus Hyperautomation überhaupt nicht mag. Es ist halt genauso wie künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter. Teilweise extrem unterschiedlicher Inhalt unter dieser Überschrift oder unter diesem Term und natürlich sehr marketinglastig. Aber grundsätzlich das, was ich unter Hyperautomation verstehe, ist ein wichtig strukturierter Ansatz zur schnellen Identifizierung, Überprüfung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es muss strukturiert sein. Also auch da meine kleine Hassliebe zu agilen Ansätzen. Nicht alles, was schnell ist, ist auch gut strukturiert und sehr gut verwertbar. Wichtig ist, dass es eine Struktur ist und dass ich die auch transparent machen kann. Wo ist denn das Thema gerade zum Beispiel? Dass jeder weiß, wie komme ich denn von einer Idee zum fertigen Prozess? Und ganz, ganz wichtig ist, dass wenn es umgesetzt ist, muss es orchestriert sein. Und zwar koordiniert mit verschiedenen Technologien, Tools, Plattformen, egal. Das ist eigentlich der Ansatz bei Hyperautomation. Das heißt, verschiedene Technologien orchestriert zum Einsatz bringen.
Und bevor wir da jetzt gleich in die Praxis reingehen, lass uns noch mal darüber sprechen, warum sollten denn jetzt Unternehmen überhaupt auf Hyperautomation setzen? Wir haben jetzt natürlich die zwei Lager. Auf der einen Seite die Unternehmen, die schon sehr weit sind, aber vielleicht schon Prozesse automatisieren, aber das Thema Hyperautomation noch nicht hinterfragt haben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Unternehmen, die eher noch am Anfang stehen. Deswegen lass uns gerne mal beide Lager besprechen. Warum Hyperautomation?
Hyperautomation als solches gar nicht. Also bitte nie den Hyperautomation-Ansatz verfolgen, nur dass man hyper ist. Das ist nicht zielführend. Genauso wie jede andere Technologie. Nur die nächste Technologie wird mir meine Probleme nicht lösen. Grundsätzlich auf die Automatisierung mit verschiedenen Technologien sollte ich dann setzen, wenn ich weiß, welche Prozesse oder welche Themenstellungen ich in meinem Unternehmen damit lösen möchte. In welchem Umfeld bin ich unterwegs? Kann ich das vielleicht sogar auch mit bestehenden Mitteln lösen? Und kann ich diese ganzen Sachen orchestrieren? Wenn ich solche Prozesse habe, wo ich zum Beispiel sehr viel manuellen Aufwand habe, die aber durchaus zu meinen Kernprozessen zum Beispiel gehören oder zu Kundenprozessen, die sehr, sehr häufig benötigt werden, dann ist vielleicht das Thema Hyperautomation ein sehr, sehr guter Ansatz, weil man immer auf bestehende Technologien und bestehende Applikationen aufsetzt. Das ist extrem sehr, sehr ähnlich und verwandt zu RPA, wo ich auch über bestehende Applikationen gehe, dort allerdings sehr, sehr häufig einfach über die über wirklich die GUI und die User-Oberfläche. Bei Hyper-Automation kann ich das durchaus entsprechend mit anderen Technologien kombinieren, wie Machine Learning und so weiter. Und das ist vollkommen egal, wie groß oder wie klein das Unternehmen ist, wie alt oder wie jung. Der Unterschied wird nur sein, wie schnell sich solche Sachen rentieren, rechnen oder auch sinnvoll zum Einsatz kommen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Am Schluss steht der Impact im Vordergrund und nicht die Technologie. Also nicht auf Hyper-Automation setzen, nur weil der Terminus cool ist.
Und gehen wir da jetzt gleich eine Ebene tiefer, das heißt in die Praxis rein. In welchen Bereichen macht das Thema denn überhaupt Sinn? Hast du da ein paar konkrete Anwendungsfälle so aus deiner Praxiserfahrung?
Sinn machen tut es, wie gesagt, überall da, wo ich halt Prozesse habe, wo die extrem oder sehr, sehr manuell sind. Manuell getrieben, vielleicht mitarbeiterintensiv, zum Teil kritisch. Da macht es grundsätzlich Sinn. Konkrete Anwendungsfälle, wo man sowas zum Beispiel benutzen kann, ist oder was man sehr, sehr häufig hört, das ist zum Beispiel im Bereich der Eingangsrechnungen, weil sehr, sehr häufig auch ja, dieses ganze Thema Automatisierung in Finanzbereichen zum Beispiel startet. Das ist jetzt nicht nur bei RPA, sondern bei vielen anderen Automatisierungsthemen auch der Fall. Ich vermute, der Hintergrund ist daher, im Finanzbereich, wenn ich dort automatisiere und es geht etwas daneben, dann kann ich das intern sehr, sehr gut eigentlich wieder glatt ziehen, sollte mal etwas daneben gehen. Wenn ich in Kundenprozessen etwas automatisiere und es geht was daneben, habe ich halt direkt den Impact beim Kunden. Und je kundennäher ich bin, zum Beispiel wenn man tatsächlich in Richtung Product Delivery geht, Customer Support, Operations, dort habe ich aber die wahren Potenziale, weil dort gerade diese Prozesse sind, die extrem häufig durchgeführt werden und die auch sehr, sehr kritisch sind im Sinne von Qualität und die ich zum Teil auch viel, viel besser abdecken möchte im Sinne von Businesszeiten zum Beispiel, Reaktionsgeschwindigkeiten. Und irgendwann bin ich einfach an einer Grenze, wenn ich sage, ich muss immer mehr Mitarbeiter für diesen Prozess zum Beispiel oder für diesen Teilbereich im Unternehmen zum Einsatz bringen. Und dann kann Hyper-Automation helfen. Ein konkretes Beispiel, wie gesagt, im Finanzbereich sind die Eingangsrechnungen, wo ich zum Beispiel eine OCR mit RPA und Machine Learning kombinieren könnte. Oder wenn ich im Kundenbereich bin, sind das sehr, sehr häufig Web-Applikationen in Verbindung mit CRM-Systemen zum Beispiel.
Und gehen wir da jetzt quasi gleich noch einen Schritt weiter in Richtung Strategieentwicklung. Du hast vorher den guten Satz gesagt, von der Idee hin zum Prozess und zur Orchestrierung. Wie sieht dieser Prozess aus? Wie gehst du da bei der Strategieentwicklung vor?
Nicht viel anders wie bei jedem anderen Technologie-Thema eigentlich. Das erste ist, ganz, ganz wichtig zu realisieren, auch wenn IT betroffen ist, also im Sinne von Software oder irgendwelchen Lösungen, das kann auch eine Plattform sein, oder ist jetzt vollkommen egal. Das Wichtigste ist, dass es halt kein reines IT-Projekt ist und ich muss wissen, in welchen Bereichen bin ich unterwegs, was sind konkrete Anwendungsfälle und ganz, ganz wichtig, dadurch es eben nicht nur ein IT-Projekt ist, wie schaut es mit der Unternehmenskultur aus? Awareness. Welche Needs gibt es im Unternehmen? Ist das ein eher gewachsenes Unternehmen? Wie schaut es in der Altersstruktur, Demografie zum Beispiel aus? Haben die Leute zum Beispiel einen entsprechenden Need eher in moderne User Interfaces beispielsweise? Oder die wollen alles in Slack integriert haben. Und dann gibt es ganz andere, die sagen, nein, E-Mail ist das Mittel der Wahl. Das sind all solche Sachen. Ich muss einfach schauen, was ist schon da und wie wird das genutzt? Und vor allem auch in Richtung Delivery. Wie geht man mit den Themen CI, CD um, also kontinuierliche Delivery und Integration in die bestehenden Systeme zum Beispiel. Und ganz, ganz wichtig auch, bevor ich noch damit anfange, wie schaut es grundsätzlich überhaupt mit einer Investitionsbereitschaft an, vor allem im Vergleich zur Zielsetzung. Auf dem kann ich dann den Rest aufsetzen. Und dann kann ich mir daraus ableiten, die Zielsetzung im Unternehmen, in welchen Bereich gehe ich hinein, welche Anwendungsfälle. Ich analysiere mir zum Beispiel den Tech-Stack und schaue mal, was ist überhaupt da, weil sehr, sehr häufig gibt es schon extrem viele Mittel im Unternehmen, die ich kombinieren kann, um einfach diverse Use Cases umzusetzen. Wichtig ist, es muss der Use Case im Vordergrund stehen und nicht die Technologie. Und natürlich ist das ganze Thema mit Organisation, Make-or-Buy-Entscheidungen, in welchem Fachbereich ist es. Und diese Sachen, wie aus der Zielsetzung heraus oder aus der die müssen sich halt widerspiegeln mit der Strategie, aber nicht nur für die Hyper-Automation, sondern für das gesamte Unternehmen, weil das ist ja nicht losgelöst.
Und du hast jetzt gerade angesprochen, wichtig ist eben, die richtigen Use Cases zu identifizieren. Wie gehst du denn dabei vor? Wie gehst du denn da auf die Suche nach den richtigen Use Cases?
Da gibt es ganz, ganz verschiedene Ansätze und hängt auch sehr stark vom Fachbereich ab, von der Reife bzw. vom Bedarf und wie gut man sich mit den Automatisierungsthemen einerseits auskennt und wie sehr man das nutzen möchte. Sehr, sehr häufig ist einer der ersten Ansätze ganz klassisch ein Discovery-Workshop. Man geht in den Fachbereich hinein, erzählt mal, was nicht alles möglich ist und sagt, ne, wäre das nicht was für euch? Klassisch mit irgendwelchen Heatmaps zum Beispiel, einfach um die Ideen ein bisschen anzuregen. Was in meiner Praxis sehr, sehr gut ankommt, ist, wenn man das auch schafft, fachbereichsübergreifend zu machen, weil sich die Fachbereiche dann gegenseitig sehr, sehr gut befruchten im Sinne von, na, wenn das geht, na, dann geht ja das auch. Dann geht, genau diesen Ideation-Prozess da überhaupt mal zu starten, das ist mal das Erste, weil dann kommen diese ganzen Ideen, was kann es denn sein, eigentlich von ganz alleine. Discovery-Workshops ist das eine, das heißt, ich gehe aber aktiv in den Fachbereich hinein. Es gibt aber auch solche Sachen im Sinne von passive Kanäle, wo ich selber nichts machen muss und der Fachbereich da kann die einmelden. Das sind klassische RPA-Einmeldelisten unter Anführungszeichen über ein Ticket-Tool beispielsweise, aber auch solche Sachen wie ein komplettes Automation-Hub, wenn man so möchte, wo die Ideen eingemeldet werden und über die gesamte Automation-Journey durchgefahren werden. Hängt immer davon ab, wie gesagt, ein paar Fachbereiche sind da schon affiner, beziehungsweise die warten eigentlich nur drauf, dass es eine Automatisierungslösung gibt und die haben schon die konkrete Idee dahinter und die können auch genau quantifizieren, was heißt denn das. Und warum ist denn dieser eine Business-Prozess so wichtig, dass man den automatisiert? Und die können das auch von sich aus zum Beispiel schon in eine sinnvolle Reihenfolge bringen mit, was ist der erste Prozess, was ist der zweite, was ist der dritte? Und es gibt andere, die eher die Unterstützung brauchen, um mit dem Thema überhaupt mal sich auseinanderzusetzen und zu starten. Das ist auch die Frage vom Reifegrad, wo ich gerade bin und wie viel wir in den Fachbereichen zum Beispiel schon umgesetzt haben. Das ist ein kompletter Unterschied.
Und jetzt haben wir quasi diesen Pool an verschiedenen Ideen, an Vorschlägen aus den unterschiedlichen Fachabteilungen. Wie gehst du denn da als nächstes bei der Priorisierung und bei der Prozessanalyse vor?
Also einerseits die Priorisierung ist aus meiner Sicht relativ einfach. Ich gehe immer nur nach dem Impact. Und Impact heißt jetzt nicht zwingend immer nur Wirtschaftlichkeit. Das kann genauso sein, dass in einem ein Mitarbeiterteam, das war in einem ehemaligen Unternehmen, wo ich mal war, das Team hatte zwei Personen. Eine war für einen bestimmten Fachbereich verantwortlich und wir müssten nur irgendwelche PDFs dort damals screenen zum Beispiel. Und innerhalb von einer Dreiviertelstunde war das Ganze entwickelt. Wir haben dort sofort einen Manntag gespart im Zweikopfteam. Da brauche ich nicht lange herumrechnen, weil wenn ich da lange herumrechne, habe ich schon wieder die Wirtschaftlichkeit eigentlich über den Haufen geworfen. Das ist das eine. Also ich gehe immer nach dem Impact im Sinne von, wie häufig tritt das auf, zahlt das auf das übergeordnete Ziel ein, im Sinne von, man möchte zum Beispiel agiler werden, im Sinne von mehr Automatisierung in den Prozessen. Oder ist es ein neuer Prozess? Weil wenn es ein neuer Prozess ist, dann kann ich den ja nicht mit irgendeinem Bestand vergleichen. Das ist das eine von der Priorisierung her. Und das andere ist natürlich das Thema, wie gehe ich bei der Analyse vor? Und aus meiner Sicht, es gibt eh nur drei Ansatzpunkte. Du kannst ganz vorne anfangen im Sinne von, wann startet das und man versucht sich von dort vorzuhandeln, um zur Lösung zu kommen. Zweiter Ansatz ist, man schaut auf den Ist-Prozess und der dritte, ich fange hinten an. Und mein Ansatz ist immer dreiteilig im Sinne von, ich fange mal ganz hinten an. Und ich quäle den Fachbereich und sage, was ist das Problem? Was soll am Schluss gelöst sein? Gerade wenn man am Anfang noch nicht so in einem Thema drinnen ist, in der Regel, egal welche Technologie ich einsetze, am Schluss wollen die Leute ein Mail oder irgendeine Excel-Liste. Das ist aber nicht das Problem, weil dann muss man halt immer wieder nachbauen und sagen, okay, aber was macht man jetzt mit dem Mail, was macht man mit den Daten, die man bekommen hat, mit den Inhalten, bis man dann den richtigen Need eigentlich erkannt hat, wo wirklich der Prozess dann aufhört. Das heißt noch immer nicht, dass ich bis dorthin automatisieren muss, aber ich muss ihn zumindest mal kennen. Dann fange ich ganz vorne an und sage, okay, woher weiß ich denn, wann ein Prozess startet? Passiert irgendwas? Ruft der Kunde an? Ist es ein Ticketsystem Beispiel? Ein E-Mail geht ein? Ist jetzt vollkommen egal. Und dann schaue ich mir das dazwischen an und schaue immer auf das Endziel. Dieser Schritt, den ich jetzt in dem Prozess gerade durchmache, zahlt ja auf das Endziel ein. Weil nur wenn ich am Ende anfange für die zukünftige Lösung, dann kann ich auch zu einer neuen Lösung kommen und zum neuen Ansatz und ich kann auch wirklich wegkommen von dem, wie ist denn der Prozess heute. Ansonsten kann ich nämlich dieses Potenzial mit Prozessverbesserungen kaum heben, weil dann gehe ich einfach her, nehme einfach den Prozess, wie er heute ist, automatisiere den mit verschiedensten Technologien, aber am Ende, ja, ist automatisiert, aber das wirkliche Potenzial an Prozessverbesserungen habe ich dann sehr wahrscheinlich nicht gehoben. Das kann sein, aber das wird eher die Ausnahme sein. Und so gehe ich vor. Ich immer das Ende, wohin will ich und dann den Prozess verstehen und erst dann in die Lösung. Und dann suche ich mir die Technologien dafür aus, die notwendig sind.
Und da knüpfen wir gleich als nächstes an. Jetzt habe ich die Analyse gemacht. Ich habe quasi den potenziellen Prozess, wie er zukünftig ausschauen soll. Wie gehst du denn da als nächstes bei der Analyse der Technologie vor, dass du genau weißt, okay, das wäre jetzt die passende Technologie, die auf der einen Seite eben diesen Prozess umsetzen lässt und auf der anderen Seite auch natürlich in das bestehende System reinpasst?
Grundsätzlich gehe ich immer so nach einem ganz groben, das ist jetzt auch nicht ganz rein, aber ganz grob so Labeled Automatisierung. Was brauche ich denn alles, um für diesen entsprechenden Anwendungsfall, bleiben wir bei dem von ganz Anfang, am Anfang mit den Eingangsrechnern beispielsweise. Es kann durchaus sein, Level 1, weil ich im Moment nicht mehr schaffe, ich möchte nur die PDF-Rechnungen beispielsweise irgendwie verarbeiten und in ein E-Mail-Programm hineinschmeißen. Da brauche ich jetzt nun nichts Großartiges, also vielleicht ist dann gerade mal die Verbindung von RPA mit OCR und das ist es, aber da ist jetzt per se noch nicht viel passiert. Das ist reine Datenextraktion. Wenn ich aber schon mehr damit machen möchte oder muss, Use Case abhängig natürlich, dann kann ich zum Beispiel eine Technologie wie RPA, ist jetzt vollkommen egal, was es ist, mit irgendeiner Art von kognitiven Möglichkeiten kombinieren. Das kann OCR sein, das kann Document Understanding sein, das kann aber auch schon ein einfaches Machine Learning Modell sein. Einfach im Sinne von, es wird trainiert, es kann das abarbeiten und wird mir die Daten entsprechend richtig zur Verfügung stellen und dann kann ich es bereits weiter automatisieren. Und dann nehme ich zum Beispiel solche Applikationen wie Technologien wie RPA, Business Process Modeling, IPaaS Solutions, Workflows, was auch immer im Unternehmen vorhanden ist oder was halt sinnvoll für diesen Use Case ist. Es gibt aber andere Use Cases beispielsweise, auch für die Eingangsrechnung, die sollen zum Beispiel mitlernen. Die schauen während dem Buchen dann auch noch beispielsweise dem oder der Buchhalterin zu beim Buchen und lernen einfach mit, das pausenlose Retraining von dem Modell. Wenn der Anwendungsfall da ist, dann brauche ich schon eine andere Integrationsmöglichkeit. Ich muss nicht diese Validierung am Schluss einfach wieder zurückspielen können. Dann brauche ich vielleicht noch irgendwelche Datenbanklösungen dazu. Und genauso ganz grob gehen wir durch. Natürlich gibt es dann auch noch so diesen Idealfall mit dem selbstlernenden, selbstheilenden, vollautomatisierten Ding. Das ist schön, wenn man das als Zielsetzung hat. Ich habe bisher habe ich es noch nicht im Einsatz gesehen, aber man sieht zum Beispiel, wenn man so ein bisschen hinausschaut, weg vom Business Process Modeling, beispielsweise Tesla, der Autopilot, der jetzt zum Beispiel mitfilmt, wenn er gerade im Betrieb ist und schaut, ob der Fahrer nicht schläft oder ob der überhaupt am Sitz sitzt, dann sieht man, dass es zwar in die Richtung geht und man versucht immer smarter zu werden bei den Modellen, aber das ist so ganz grob über die Leveled Automatisierung, je nach Use Case, und dann entscheide ich, welche Technologien können denn davor zum Einsatz kommen, damit ich eben wegkomme, immer von, ich habe diesen einen Hammer und dieser eine Hammer mag jetzt eine Technologie sein, eine Software, oder RPA oder was auch immer, ist jetzt vollkommen egal, aber wenn ich immer nur den einen Hammer habe, dann ist jedes Problem ein Nagel. Und nur wenn ich von der anderen Seite komme und mich wirklich auf den Use Case konzentriere, dann kann ich mehr Impact liefern und dann komme ich auch mehr zu diesen End-to-End-Prozessen und immer weiter und kann es weiterentwickeln.
Und werfen wir jetzt nochmal auf das Thema Orchestrierung einen Blick. Du hast vorher gesagt, auch die Orchestrierung ist eben extrem wichtig. Was ist denn dabei konkret wichtig?
Naja, nur weil ich einen Prozess automatisiert habe, heißt das nicht, dass das jedes Mal funktioniert. Es können zum Beispiel neue Business-Regeln basiert sein. Es können gerade in der heutigen Technologie, wo sehr, sehr viel Cloud-basiert ist, viel Spaß zum Beispiel beim Verhindern von einem Update von Microsoft Office. Das ist einfach da und auf einmal schaut halt die Oberfläche ein bisschen anders aus. Ich muss mich halt pausenlos darum kümmern und ich muss auch sicherstellen, dass entsprechende Fjorden-Prinzipien zum Beispiel eingehalten werden. Auch mit einer Automatisierung kann ich diese Sicherheits- und Governance-Regeln nicht komplett ad absurdum führen oder außer Kraft setzen. Und das sind genau diese Sachen, die man mit der Orchestrierung sicherstellen muss. Wer macht was? Zum Beispiel ein Entwickler darf keinen Zugriff haben in die Produktionsumgebung mit seinen Berechtigungen beispielsweise. Das können solche Regeln sein und das ist genau das, was eigentlich das wirklich Wichtige ist, verschiedene Technologien, und das ist so quasi die Klammer, die Hyperautomation versucht zu bilden, ist diese Klammer, immer wieder neue Technologien hineinzubringen, aber trotzdem ein strukturierter, sicherer und auch orchestrierter Ansatz, auch im Sinne einer Governance und den internen Prozessen.
Und wir kommen jetzt schon ganz langsam zum Schluss. Und jetzt wäre nochmal super, wenn du so ein bisschen deinen Erfahrungsschatz mit uns teilst. Was sind denn so die Top-Learnings oder auch die größten Herausforderungen, die du in den letzten Jahren gehabt hattest und wie du die eben gelöst hast?
Das Allerschwierigste ist wirklich, sich nicht vorher schon auf eine Technologie oder auf eine Lösung einzuschießen, wenn man ein Business-Problem hat, sondern wirklich hinten anzufangen, zu sagen, okay, welches Problem möchte ich überhaupt lösen und dann erst die Lösung zu suchen und nicht schon während der Analysephase eigentlich nur in die Lösungen zu denken, während ich eigentlich noch nicht den ganzen Prozess verstanden habe. Das andere Thema ist natürlich das ganze Thema rund um Transparenz, Kommunikation, dass ich die Leute auch über die gesamte Automation Journey, dass einerseits, dass ich sie mitnehmen kann und andererseits aber auch validieren kann, was mache ich denn da? Weil sehr, sehr häufig passiert, der Prozess wird automatisiert, gedanklich ist er aber dann von mir weg und ich sehe ihn nie wieder und ich bin aber dann in dem Moment, wenn das nicht mehr funktioniert, natürlich vollkommen unzufrieden. Ich sehe aber gar nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Das ist sicher etwas, wo man auch selber sich immer wieder an der Nase packen muss und sagt, okay, zeige ich den Leuten überhaupt, was wir hier machen, was der Impact ist, was sie eingemeldet haben. Nicht nur im Sinne von rechnet sich das, sondern auch kann ich ihnen mehr Business Insights zum Beispiel liefern. Und das andere ist, dass man sehr, sehr leicht in sehr kleinteilige Sachen verfällt und in diesen Feuerlöschmodus. Und das ist eben dieses Versuchen, in einen strukturierten Ansatz zu kommen, von der wirklich Identifikation bis zum Reporting am Ende, wenn das Ding läuft, damit ich mich auch mehr auf diese End-to-End-Prozesse und auf die Gesamtzusammenhänge konzentrieren kann, dann kann ich nämlich das Thema Hyperautomation auch wirklich ausnutzen im Sinne von Ideation, Verbindung von verschiedenen Prozessen und verschiedenen Technologien und möglichst rasche Hilfe, während ich aber Prozesspotenziale auch wirklich schon in der Entwicklung hebe und nicht erst nachher. Nichtsdestotrotz, aber quantifizieren ist ganz, ganz wichtig. Wenn man das vergisst, dann kann vieles vorher funktionieren, aber das hinten kann einem wirklich sehr, sehr vieles wieder zerstören an Erfolg, wenn man es einfach nicht transparent macht.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.